Und deswegen gefällt mir persönlich die Formulierung des Kung-Fu sehr, weil es dort ja auch unterschiedliche Stile gibt und ein Stil nicht besser ist als der andere. Aber dass man für sich selbst verstehen muss, welchen Stil will ich denn kämpfen. Wenn du jetzt als Kind dich zurückerinnerst und du stehst vielleicht mal vor einem Wald oder es ist dunkel und du hörst irgendwie Geräusche, du zeltest irgendwo, dann bin ich schon eher der gewesen, der dann rausgeht, um zu schauen, was da ist. Natürlich immer die Hosen voll, ja, weil ich ja nicht mutig bin, aber Neugier hat mich immer angetrieben.
Hallo und herzlich willkommen zurück im Kalten Wasser Podcast, dem Podcast zu den ersten Schritten mit inspirierenden Einblicken in die Anfänge von Startups oder auch großen Abenteuerreisen. Einblicke, die dir bei der Umsetzung deiner Ideen helfen werden. Diese Woche dabei im Gespräch Josef Brunner, Seriengründer und mittlerweile auch Investor. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie es dazu gekommen ist, dass er seinen Unternehmergeist gefunden hat. Wieso ihn Schmerz und Neugier mehr antreiben als der Exit mit Millionen erlösen, obwohl er die auch schon hat. Und was für ihn die wichtigsten Eigenschaften für Gründer und Gründerinnen sind. Folgt diesem Podcast gerne bei Spotify und hinterlass, wenn du schon mal da bist, auch gerne eine kleine Bewertung mit ein paar Sternen. Das würde mir sehr helfen und ich würde mich sehr darüber freuen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Josef.
Hallo Tillmann, freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich mich auch. Schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat. Wir sind ja hier im Kalten Wasser Podcast oft im Gespräch mit Startup-Gründern und Gründerinnen. Und ich glaube, du bist sogar, oder ich bin mir ziemlich sicher, du bist einer der erfahrensten, die wir hier im Podcast jetzt demnächst bisher hatten. Du bist mehrfacher Gründer, bist auch mittlerweile schon Investor. Und bist auch Buchautor seit letztem Jahr. Follow the Pain, darüber wollen wir auch später noch im Podcast kurz sprechen. Zu Beginn die Frage, also ich weiß, du hast mit 16 Jahren deine Unternehmerkarriere sozusagen ins Rollen gebracht. Wie hat das angefangen? Also wie hast du deinen Unternehmergeist letztendlich entdeckt? Denn ich weiß, du hattest eigentlich einen ganz anderen Plan. Du hattest eigentlich den Plan, als du 15 warst, Quantenphysiker zu werden. Wie kam es dann dazu, dass es dann doch eher in die Richtung Unternehmertum gekommen ist?
Also erstmal danke für die nette Intro. Das war der freundliche Weg zu sagen, ich werde alt. Ich wollte unbedingt Quantenmechanik praktizieren. Ich fand es einfach so unglaublich spannend zu forschen, Grundlagen zu legen. Bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Man glaubt es heute nicht mehr so sehr, aber ich bin eigentlich scheu, schüchtern, angreifbar, verletzlich und habe mich da unglaublich wohlgefühlt in dem Gedanken, in einem Keller zu sitzen, irgendwo in Berkeley mit Wollsocken und so vor mich hin zu forschen, ohne Druck. Es hat sich dann ja alles sehr, sehr anders dargestellt und es war, wie sie auch im Buch beschrieben ist, getriggert durch das unternehmerische Scheitern meiner Eltern. Sie hatten eine Bäckerei, ging leider in den Konkurs. Und das war so, wenn du so willst, der Konkurs meiner Eltern war dieser Impuls, dass ich sagte, Mensch, dann versuche ich mich doch mal selbstständig zu betätigen. Und da du vorhin ja so eloquent und charmant auf mein Alter zu sprechen kamst, war das natürlich damals alles noch sehr, sehr, unprofessionell. Und es gab ja keine Startup, Bewegung, wie wir sie heute schon haben. Es gab keine Investoren. Das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen. In der Retrospektive, glaube ich, ist das ein Vorteil, weil ich viel selber lernen durfte und dann mich selbst auf diese Reise begeben habe, auf der ich mich heute noch befinde.
Ganz kurz, was war das für eine Idee, mit der du dann, also du warst vor diese Situation geworfen worden, die Bäckerei von deinen Eltern, die hat nicht mehr mithalten können mit den ganzen Backshops und so weiter, die in Deutschland ja dann auch an den Start gegangen sind und nach und nach sozusagen die traditionelle Backkunst sozusagen wegdisruptiert hat. Was war dann die erste Idee, mit der du dich dann sozusagen erstmal selbstständig gemacht hast und dann ein Startup gestartet hast?
Die ersten beiden Unternehmen waren IT-Security-Unternehmen. Das war damals noch sehr, sehr stiefmütterlich. Ich glaube, den Begriff gab es noch nicht mal. Und da habe ich so versucht, mir meine ersten Narben auf dem Rücken zu verdienen.
Wie bist du dazu gekommen? Du hast ja eigentlich das Interesse Physik, Quantenphysik. Warum dann auf einmal IT-Security?
Ja, dadurch, dass ich Quantenmechanik wirklich so unglaublich spannend fand, habe ich mich sehr, sehr früh mit mathematischen Modellen beschäftigt. Und das ist ja alles fast noch pre-Internet, um nochmal mein biblisches Alter von 40 zu zitieren. Ja. Und es war einfach wahnsinnig teuer. Ne? Und es gab ein Usenet, in dem du verschiedene Impulse bekommen hast, aber es gab ja sowas wie Open Source oder kostenlose Applikationen nicht. Und deswegen musste ich relativ früh, um dieser Passion folgen zu können, programmieren lernen, um so ein bisschen für mich selbst schon mal die ersten Schritte Richtung Berkeley zu gehen. Und im Zuge dieses Programmierens kam dann relativ schnell der Gedanke, Mensch, wie unsicher das doch alles ist. Ja, nochmal, das ist ja Stone Age, das kurz nach der Einführung des Farbfernsehens gefühlt. Und von daher war es dann relativ einfach, diese Brücke vom Programmieren in IT-Security zu schlagen.
Du wurdest ja auch du hattest wahrscheinlich, also ich weiß, du hast nicht so viel Kapital zur Verfügung gehabt von Anfang an. Du hast, ich glaube, 3.000 Mark, da sind wir wieder beim Thema Zeit, zur Verfügung gehabt als Startkapital, was dir von deinen Eltern ja auch zur Verfügung gestellt wurde, obwohl es denen selber in der Zeit finanziell gar nicht so gut ging. Das heißt, sie haben schon früh an dich geglaubt. Was hat das für einen Unterschied gemacht, dass du so diese Rückendeckung noch von deinen Eltern noch hattest?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so unglaublich durchdacht hatte. Also man könnte natürlich in der Retrospektive wunderbare rosarote Geschichten erzählen, aber ich hatte einfach so unglaublich viel Glück auf meiner Reise. Und ich habe mir, warum sage ich das? Nicht, weil ich den Support meiner Eltern irgendwie schmälern möchte, sondern einfach, weil mir das damals überhaupt nicht wichtig war. Also nochmal, ich war ja 15, wurde dann gerade 16. Da habe ich mir keine großartigen Gedanken zu irgendwelchen Absicherungsthemen oder sowas gemacht, sondern war erstmal in meiner Thematik sehr zu Hause, fand es total spannend und bin dann einfach mal losgelaufen. Im Nachhinein ist mir natürlich schon klar, wie unglaublich besonders die Situation war, dass ich, meine Eltern, denen es ja wirklich sehr, sehr schlecht ging, sich nochmal diese 3.000 Mark geliehen hatten von einem befreundeten Elektriker, sodass ich diese Reise starten darf. Das ist natürlich sehr, sehr besonders, aber in dem Moment selbst war es, um da einfach ehrlich zu sein, wirklich irrelevant.
In deinem Buch Follow the Pain geht es ja auch groß um das Thema Schmerz. Und du hast in der Phase, als deine Eltern die Bäckerei verloren hat, ja auch Schmerz gespürt. Und du sagst letztendlich, das war auch oder ist auch immer noch ein starker, starker Antreiber für dich. Warum gehört Schmerz in deinen Augen zum Gründen dazu?
Es gehört zu meiner Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob ich es so pauschalieren würde, dass jeder Schmerz braucht. Ich glaube, dass es hilft, Antrieb zu haben und dass es unterschiedliche Quellen des Antriebs geben kann. Neugier, Passion, Liebe sind ja andere, wie soll ich sagen, Kraftquellen, die man nutzen kann. Bei mir war es und ist es der Schmerz. Und der hat mich einfach in der Häme, wie er sich nach dem beruflichen Scheitern meiner Eltern manifestiert hat, in meiner Jugend, hat sich so sehr verankert in mir, dass ich es, glaube ich, immer noch der Welt zeigen will und mir auch. Und das ist einfach so eine Kraftquelle, die, ich glaube, die, es gibt wenig, das stärker ist. Ja, es ist, wenn du einfach dieses, ich zeig's euch, ja, das, wenn du das in dir hast, dann hilft es einfach immer wieder einen Schritt mehr zu gehen und härter zu arbeiten und nicht aufzugeben. Und von daher bin ich mittlerweile so fast gesegnet, dass ich diese Begleiter habe. Ja? Weil die sind noch da und sie schreien so laut wie am ersten Tag.
Glaubst du dann im Umkehrschluss, dass jemand, der aus einem Background kommt, wo er auch nicht viel hat und auch nicht viel hatte, erfolgreicher sein kann im Vergleich zu jemandem, der halt sehr, sehr, sehr behütet aufwächst, vielleicht schon von Anfang an alle wichtigen Kontakte hat. Also bei deinem ersten Startup war es ja zum Beispiel auch ganz hilfreich, dass du dann früh auch einen Kontakt gefunden hast zu einem Diplomatensohn, der dann entsprechend Kontakte hatte für potenzielle spätere Kunden. Meinst du, da gibt es einen Unterschied zwischen, ja, ich hab nichts, ich starte quasi von null im Vergleich zu Gründern, Gründerinnen oder ja, jungen Leuten, die sehr viel zur Verfügung haben und jetzt sich um Startkapital zum Beispiel auch keine Sorgen oder Gedanken machen müssen.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich nur mein Leben gelebt habe und deswegen es nicht vergleichen kann, wo ich denn stünde, wenn ich anders aufgewachsen wäre. Ich kann dir aber sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt dann Forscher wäre, signifikant hoch ist. Und ich will es nicht werten, was besser ist. Ist es besser zu forschen? Ist es besser, seiner Passion als Pflegekraft nachzugehen, sich als Bäcker zu verwirklichen oder eben Unternehmer zu sein? Das eine ist nicht besser als das andere. Das ist mir wichtig, das vorneweg zu schicken. Ich glaube allerdings, dass es jetzt, deine Frage zielt ja speziell auf das Thema Unternehmertum ab, dass es hilfreich ist, wenig zu haben. Und dass je mehr du hast, desto schwieriger wird es, weil du einfach diesen noch wesentlich seltener in der Jugend über wirkliche, extrem herausfordernde Themen hast stolpern müssen und mit denen umgehen müssen. Und dann kommt der nächste Schritt zu diesem Mehrfachunternehmer, diese Zäh und diese Resilienz oder diese Rastlosigkeit, wenn du willst, zu haben, sagen, I'm not done yet, das ist nicht genug, ich muss weitermachen. Das ist ja irgendwann mal völlig entkoppelt vom Finanziellen. Ich meine, mein Leben wird sich nie mehr ändern. Und dennoch habe ich einen Antrieb und eine Rastlosigkeit in mir und die kommt von der Herkunft. Und der Nukleus ist das Abhandensein von dem, was viele andere hatten. Also behütete Jugend, ein finanzielles, stabiles Gerüst. Und das kannst du jetzt fortführen. Und ich glaube schon, dass diejenigen, die wenig hatten, mit weniger besser umgehen, als die, die viel hatten. Und da Unternehmertum viel mit Effizienz zu tun hat und eben auch mit einem Schritt mehr zu gehen, glaube ich wirklich, dass das ein Wettbewerbsvorteil für mich war, wenn du das so formulieren willst.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel zu der Analogie ins kalte Wasser springen auch übergeht und zum Thema Risiko, könnte man ja meinen, okay, für jemanden, der ganz gut situiert ist, für den ist es halt viel einfacher, einfach mal dieses Risiko einzugehen, mal was zu starten, weil wenn es dazu kommt, dass es irgendwie scheitert, dann fällt man wieder sehr weich. Ist es dann umgekehrt auch von Vorteil, sozusagen ein erhöhtes Risiko zu haben, weil man weiß, okay, das sollte jetzt nicht scheitern oder ich muss wirklich alles daran setzen, damit es nicht scheitert, weil wenn ich falle, dann falle ich erstmal hart und muss mich dann erstmal wieder auch ordentlich aufrappeln.
Ich beantworte die Frage mit einer Anekdote. Ich gebe als Hobby jetzt leider nicht mehr so sehr, weil obwohl ich eigentlich retired sein sollte, ich wirklich viel arbeite. Mit retired, ich habe operativ kein Thema mehr. Als Hobby mache ich DAX-Vorstand Fireside-Chats. Ja? Und eine der Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist, warum schaffen wir es als Unternehmen, wo wir doch alles haben, Marktzugang, Kunden, Know-how, die besten Mitarbeiter und unendlich Zugang zu Geld, warum schaffen wir es nicht, Innovationen zu finden und die zu monetarisieren und in der Skalierung in die Märkte zu bringen? Warum gibt es eine Existenzberechtigung für junge Unternehmen, für Startups? Und der Grund ist finanzielle Nahtoderfahrung. Wenn das Scheitern keine Option ist, und damit beantworte ich jetzt deine Frage, dann wirst du nicht scheitern. Ja, wenn du jetzt aber gut situiert bist und sagst, Mensch, jetzt hat es nicht geklappt, ich falle so weich, dann lasse ich das mal sein und dann mache ich das nächste morgen. Und wenn das auch nicht klappt, mache ich das nächste übermorgen, weil ja genug finanzielle Ressourcen hier sind. Das ist ganz, ganz nah am Großunternehmertum. Also du bist ein großes Unternehmen, dann kannst du genau so mit Innovation umgehen. Und viele verstehen nicht, dass der Unterschied zwischen einer Idee und einem florierenden Geschäftsmodell brutale Execution ist und wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Und die macht viel, viel Spaß in der Gesamtheit der Reise. Aber es gibt schmerzhafte und herausfordernde Momente. Und wenn du einfach nicht zurück kannst und nicht fallen kannst, wenn diese Option nicht da ist, dann musst du ja per se weitergehen. Und deswegen hilft es enorm und beantwortet die Frage nach der unternehmerischen Herkunft, ob man dort gut situiert oder weniger gut situiert, erfolgreicher sein kann. Und erschlägt gleichzeitig mit derselben Klappe auch die Fliege der Frage, warum denn Großunternehmen so schwierig Innovationen in einer Skalierung ökonomisch sinnvoll in den Markt bringen.
Wie schaffe ich es denn dann letztendlich, wenn ich an diesen Punkt komme und sage, okay, ich habe jetzt auch eine Idee und da lässt sich auch irgendwie ein Geschäftsmodell draus bauen. Wie finde ich es letztendlich raus, dass ich weiß, okay, das ist eine Idee, da setze ich jetzt auch alles dran und ziehe das auch durch, weil ich weiß, das ist jetzt keine Sackgasse, denn ich kann mich auch sehr verausgaben und die Idee war aber von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Dann ist es zwar auch eine schöne Lernerfahrung vielleicht, aber was sind vielleicht aus deiner Erfahrung, aus deinen vielen verschiedenen Gründungen, wäre so dein Learning, wie ich überhaupt dann eine Idee mal überprüfe, ob die Potenzial hat?
Das ist interessanterweise, Tillmann, der einfache Teil, indem du Hypothesen aufstellst, in jeder Phase deines Unternehmens, ne? Also das Hypothese, dass deine Lösung relevant für jemand ist. Wie überprüfst du die Relevanz, indem du nachfragst, wie viel jemand bereit ist, für dieses Thema zu bezahlen oder auszugeben? Also diese Hypothesen sind relativ einfach zu belegen oder eben nicht zu belegen oder zu widerlegen. Ja. Das Interessante dabei ist, dass viele eine viel zu rosarote Beziehung mit ihrer unternehmerischen Idee haben und deswegen sich das Feedback, das sie bekommen auf das Testen der Hypothesen, schönreden. Ja, das ist wie, wenn ich abends da sitze, soll ich ein Glas Wein trinken? Dann argumentiere ich mir das so lange im Kopf zurecht, bis das passt. Und lüge mich also selbst an. Und mittlerweile meint es nicht mehr, trink einfach dieses Glas Wein. Aber das hast du natürlich beim Stressen dieser Hypothesen auch. Ja? Also die ganz, ganz wenige sind selbstreflektiert und schauen sich dann wirklich an, hey, passt dieses Thema oder muss ich es abändern? Das ist ja nicht immer wenn deine eine Idee, das ist ja etwas, das ich wirklich nicht verstehe, eine Idee hat ja nichts damit zu tun, ob man Unternehmerin oder Unternehmer ist, sondern das ist quasi ein erster Impuls, um auf diese unternehmerische Reise zu gehen. Aber dieses Feedback, das du bekommst, das kann ja eventuell desaströs sein für deine erste Idee, aber sie kann ja wahnsinnig guten Input für die zweite Idee, die du dann weiter im Markt vertestest und verprobst sein. Also von daher, das ist eigentlich ein ganz gesunder Weg, sich ranzutasten an etwas, das wirkliche Relevanz hat.
Aber auch wichtig, weil es gibt ja manchmal dieses Feuer, sagt man manchmal auch, für irgendeine Idee und man verliebt sich wirklich in diese Idee. Da aber essentiell ist natürlich dann, sich ein bisschen davon auch lösen zu können und aktiv Feedback einzuholen und das aber auch dann so entsprechend anzunehmen und zu verarbeiten, dass man ja nicht verheiratet ist mit der Idee direkt von Anfang an, sondern offen ist, da auch entsprechend Anpassungen zu machen oder vielleicht nochmal sich auch für ganz neue Ideen zu öffnen.
Ja, das ist diese Symbiose, die du haben musst zwischen einer distanzierten, fast Kälte dir selbst gegenüber, deinen Ideen, deinen Träumen, also da wirklich so wahnsinnig ehrlich zu sein. Und gleichzeitig braucht man aber als Unternehmer eine sehr große Empathie, um Mitarbeiter zu führen, Kunden zu führen, Märkte lesen zu können. Ja. Und das ist eine ganz, ganz interessante Kombination, also hart zu sich selbst, weich zu den anderen.
Das ist eine ganz, ganz schöne Überleitung jetzt vielleicht auch schon zu einer weiteren Frage von mir, denn im Buch beschreibst du auch, hast es auch gerade schon vorhin gesagt, dass du ja auch tatsächlich nur aus deiner Perspektive erzählen kannst und über deine Reise erzählen kannst und wie diese Reise auch individuell war und es für viele Gründerinnen und Gründer vielleicht auch gar nicht so viel bringt, wenn du Schritt für Schritt erzählst, was du genau gemacht hast, denn jede unternehmerische Reise ist einfach auch anders und das ist eigentlich viel wichtiger, sich entsprechendes Mindset oder auch Eigenschaften anzueignen. In deinem Buch nennst du das liebevoll Kung Fu aus dem Kampfsport. Was sind denn aus deiner Sicht fürs Thema Gründen und Aufbauen eines Unternehmens, also der Umsetzung einer Idee ins Geschäftliche, so deine, oder würdest du sagen, sind wirklich die drei wichtigsten Eigenschaften, auf die man sich vielleicht vom Anfang an, wenn man eine Idee auch hat, konzentrieren sollte, mal überprüfen sollte, wie stehe ich da überhaupt und brauche ich da vielleicht hier und da noch ein bisschen Nachhilfe?
Selbstreflexion ist unglaublich wichtig auf dieser kompletten Reise. Also das würde ich als ein wahnsinnig wichtiges Puzzleteil einer erfolgreichen Reise sehen. Das zweite ist Empathie. Wenn du nicht empathisch bist und nicht kontextualisiert auf deine unterschiedlichen Begleiter auf dieser Reise eingehen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, relativ gering. Und das dritte Thema, das ich für wichtig erachte, ist Resilienz. Einfach das so zäh wie Leder zu sein und zu sagen, hey, es ist egal, was da kommt, kannst du auf mich draufschlagen, kannst mich wegschmeißen, du kannst mich bespucken, du kannst mich in die Sonne legen für Stunden oder du kannst mich auch gut behandeln. Es ist egal, wenn du mich gegen die Wand schmeißt, komme ich, bounce ich zurück und bin wieder in meiner Original-Lederschuhform. Also diese drei Charakteristika, glaube ich, sind wichtig. Selbstreflexion, Empathie und Resilienz.
Und welche von den Eigenschaften war für dich am schwierigsten auf deiner langen Unternehmerreise, dir sozusagen anzueignen oder dich da tiefer mit zu beschäftigen und selber diese Eigenschaft auch weiterzuentwickeln?
Alle drei. Ich glaube auch, dass die nicht voneinander zu entkoppeln sind. Also diese Selbstreflexion hat ja sehr, sehr viel damit zu tun, dich wahrzunehmen, aber gleichzeitig auch die Welt um dich herum wahrzunehmen. Also Antennen zu haben, nach innen und nach außen. Das hilft einem dann natürlich sehr beim empathischen Handeln. Also wenn ich kein Gefühl für mich und für andere habe, dann tue ich mich natürlich schwer, empathisch zu sein, weil ich dieses Band gar nicht aufbauen kann. Die Resilienz ist ein bisschen entkoppelt, die hat auch etwas mit Sturheit zu tun und dieses Nicht-Aufgeben und dieses Wissen, dass man das schaffen wird. Und da habe ich letztes Mal in einer Diskussion, da habe ich mich mit ganz interessanten Themen zur Verfassungsgebung beschäftigt, also ganz eigentlich off-topic, mit jemandem gesprochen in diesem Kontext, der hat eine ganz interessante Perspektive reingebracht, der meinte, dass er das verstünde mit dieser Resilienz und dass er natürlich auch versteht, dass medial genau die im Spotlight stehen, die durch diese Resilienz ihr Ziel erreicht haben und es dann geschafft haben, also in deiner Sprache zu bleiben, die ins kalte Wasser gesprungen sind und dann nicht untergegangen sind, sondern die dorthin kamen, wo sie hin wollten. Aber was ist denn mit den Hunderten von Millionen, die irgendwelchen Sportlern nacheifern und auch nicht aufgeben und irgendwann das Leben halt so ein bisschen an ihnen vorbeizieht? Und auch da kommt dann die Selbstreflexion wieder rein. Deswegen kann dort die Resilienz auch nicht alleine stehen. Du musst dann schon sagen, hey, kann ich das? Bin ich das? Wer bin ich? Und deswegen gefällt mir persönlich die Formulierung des Kung Fu sehr, weil es dort ja auch unterschiedliche Stile gibt. Und ein Stil nicht besser ist als der andere. Aber dass man für sich selbst verstehen muss, welchen Stil will ich denn kämpfen?
Ja, klar, auch, ich meine, diese Analogie kann man tatsächlich auch auf wahrscheinlich sehr viele Sportarten übertragen. Klar, es gibt Sportarten, sowas wie Gewichtheben. Da hat man natürlich Vorteile, wenn man ordentlich Muskeln einfach hat und da vielleicht schon auch veranlagt ist, einfach schon stärkeren Körperaufbau zu haben. Aber auch beim Fußball gibt es ja verschiedene Positionen und da gibt es dann, ich weiß nicht, Jan Koller sagt dir wahrscheinlich auch noch was, hat beim BVB mal gespielt, so ein großer Riese, der war einfach über 2 Meter und hat sich natürlich im Sturm gut angeboten, könnte aber genauso gut auch ein guter Innenverteidiger sein, wenn ich groß bin. Und dann gibt es natürlich auch kleine Spieler, die hinten wuseln, aber auch vorne wie Neymar ihre Stärken entfalten können. Und dann natürlich sehr wichtig, einfach zu finden, was kann ich und vor allem, wo sehe ich mich oder was will ich erreichen? Will ich ein Stürmer sein, der viel Tore schießt oder möchte ich jemand sein, der hinten aufräumt und dafür sorgt, dass eben keine Tore geschossen werden? Ist aber, glaube ich, trotzdem also ein Punkt, der vielen nicht so einfach fällt, rauszufinden und ist wahrscheinlich auch was einfach viel Zeit auch braucht und ein Prozess, der nie aufhört, sich immer wieder darüber bewusst zu werden, was kann ich eigentlich und wie kann ich diese Stärken am besten einsetzen.
Ja, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, Tillmann, dass wir durch diese extreme mediale Transparenz, die es gibt, eifern wir in mannigfaltigen Bereichen, wir jetzt als Menschheit, wenn du so willst, viel zu vielen Idolen nach. Ne? Und sagen, wir wollen sein wie die oder wie er. Und wir wollen machen, was sie oder er gemacht hat. Und dabei geben wir uns gefühlt ein Stück weit selber auf. Und das Interessante ist, wir wollen das machen, um erfolgreicher und dann im Umkehrschluss zufriedener zu sein. Und dadurch, dass wir gar kein eigenes Leben mehr finden, keine eigene Authentizität mehr in uns selbst entwickeln, entfernen wir uns von unserem eigenen Glück immer mehr. Weil du kannst nicht das Leben eines anderen oder einer anderen leben und dann hoffen, dass du glücklich wirst. Ne? Und das hört sich jetzt fast ein bisschen esoterisch an. Aber wenn du selbst nicht weißt, wer du bist, wie du aufgesetzt bist, wie resilient du bist, wo deine Stärke ist, wo deine Position auf dem Feld ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit glücklich wirst, unglaublich gering. Und wir müssen da unser eigenes Leben leben und nicht das Leben von jemand anderem.
Also am besten erstmal Instagram löschen und einen Schritt zurückgehen und erstmal nach innen gucken. Du hast gerade Vorbilder angesprochen, in die Richtung, dass Vorbilder natürlich einen ablenken können vom eigentlichen Weg, von meinem eigenen Weg. Eine andere Richtung ist natürlich dann das Mentoring. Ich weiß, du hast auch 1, 2, 3 Personen, die du auch im Buch erwähnst, die dir enorm geholfen haben, aber in Form von einem Mentor. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Vorbild und einem Mentor oder einer Mentorin?
Ich weiß nicht, ob es dort einen Unterschied geben muss. Also meine Mentoren sind Vorbilder, nicht unbedingt immer in ihrer Gesamtheit. Also ich möchte nicht sein wie meine Mentoren, sondern ich möchte die bestimmte Teile, die ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr erstrebenswert finde, für mich selbst interpretieren und dadurch kompletter werden. Von daher würde ich sagen, die haben schon bestimmte Vorbildcharakteristika, sind aber nicht jemand, den ich nacheifere und kein, wenn du so willst, kein Zielbild für mich, kein menschliches. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, im Gegenteil. Aber ich bin ja ich selbst und ich muss ja die Teile, die für mich anwendbar sind, herausfinden und dann quasi meine eigene Gleichung überführen. Ne? Von daher, aus meiner Warte heraus gesehen, möchte ich das nicht trennen, weiß aber, wie wichtig diese Frage ist, weil wenn ich mentore, und das mache ich wahnsinnig gerne, geht es ja sehr, sehr viel darum, den Menschen, die man begleitet, Impulse zu geben, dass sie entweder die richtigen Fragen stellen oder wenn sie die richtigen Fragen schon stellen, für sich selbst die richtige Antwort finden. Also musst du es ja fast von diesem Vorbildcharakter entkoppeln, damit du nicht zu viel ins Nachmachen kommst. Also das ist eine ganz feine Linie, da die Leute ihr Potenzial zu befreien, wenn du so willst. Und eine sehr, sehr, du brauchst eine ganz, ganz große Nähe und darfst nicht zu nah sein. Das ist wirklich ideal, idealerweise eine Two-Way Street, ne, wo du das ist so ein fast wie eine Elastizität zwischen dem Mentee und dem Mentor, sodass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mentor den richtigen Impuls geben kann. Ne. Das heißt auch nicht eine 1:1 Beziehung, sondern kann es ja mehrere geben.
Also es klingt auf jeden Fall so, als sollte man sich auf jeden Fall einen Mentor suchen oder auch mehrere im besten Fall, damit man eben nicht nur auf eine Person sozusagen fokussiert ist, sondern auch viele verschiedene Blickwinkel auch nutzen kann und mitbekommen kann. Wie finde ich denn meinen Mentor, meine Mentorin? Wie war es bei dir? Wie hast du die Personen gefunden, die heute auch immer noch deine Mentoren sind und Mentorinnen?
Ja, eine wirklich wichtige Frage, die, glaube ich, heutzutage noch schwieriger wird, weil sich ja auf den ersten Blick haben sich ja Netzwerke sehr transparent entwickelt und du kannst ja an jeden Menschen sehr, sehr schnell herantreten. Das führt aber einfach dazu, als wenn ich es jetzt mal aus meiner Warte betrachte, ich weiß nicht, wie viele LinkedIn-Nachrichten ich am Tag bekomme, 200, 300, ja. Und das sage ich deswegen, weil es einfach nicht mehr zu beantworten ist. Ja? Und der Weg funktioniert schwierig. Ja? Deswegen glaube ich, hat sich das geändert. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Wie habe ich meine gefunden und meine Mentoren gefunden? Und dann kann ich auch sagen, wie ich meine Mentees gefunden habe oder die mich. Meine Mentoren, die ersten zwei haben mich gekauft. Die haben die Firma von mir gekauft, der Tom Noonan. Die erste Firma gekauft, eine IT-Security-Firma. Und dann der John Chambers, damals CEO von Cisco, hat ein Energy-Management-Unternehmen von mir gekauft. Und so bin ich quasi mit denen in Kontakt gekommen. Und daraus hat sich dann eine Mentoring-Beziehung entwickelt, die beim Tom immer noch anhält, eigentlich jetzt eine Freundschaft ist. Ja? Und eher, wenn ich sagen, dass wir jetzt auf einem Level sind, bei Weitem nicht, und da werde ich auch nie hinkommen, aber wir tauschen uns jetzt quasi mehr strategisch aus. Es ist weniger Mentoring, aber die beiden quasi über Zukäufe. Der dritte, Henry Kravis, Gründer von KKR, der aus meiner Sicht Private Equity erfunden hat, den habe ich kennengelernt bei einem Abendessen mit ein paar DAX-CEOs und anderen europäischen CEOs. Und das war eine ganz skurrile Situation, weil das ist ein sehr, sehr kleiner Kreis, glaube ich 20 Leute oder sowas dort. Er war auch mit dabei. Und ich saß fast wie ein Stuhlkreis in der Schule, saß ich da in der Mitte und habe zu ein paar Themen Stellung genommen. Und dann waren zwei, drei Leute, die dann mit mir sprechen wollten aus diesem Kreis heraus. Und er hat, ich will nicht sagen, dass das eine Schlange war, sondern die haben sich halt hintereinander positioniert. Und er ist dann aufgestanden und hat sich dann auch hinten hingestellt, hat mir dann die Hand gegeben. Also wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Henry Kravis. Ich bin in der Finanzbranche unterwegs und es wäre mir eine Ehre, wenn du Zeit hättest, mit mir mal essen zu gehen. Und warum sage ich das jetzt? Weil dieser Mann mit über 80 nicht nur zwei Flammenwerfer in den Augen hat, also der brennt, sondern weil sich der wie die anderen beiden auch durch so viel Bodenständigkeit auszeichnet, dass das sind, zu deiner Frage vorher, das sind Vorbilder für mich in diesen Charakterzügen. Egal, was du erreicht hast, bleib hungrig und nimm dich nicht zu ernst. Ja? Weil in the greater scheme of things bist du gar nichts. Ja? Und mit diesem Mindset fliegen dir viele, viele Sachen zu. Also das berührt mich sehr, zu sehen, wie solche Menschen in ihrem Wertekompass agieren.
Jetzt haben wir über die Ideenfindung gesprochen, wir haben über die richtigen Eigenschaften oder das Mindset auch gesprochen, auch über Mentoren, die einem auch helfen können, am Anfang in die richtige Richtung vielleicht auch abzubiegen. Wie fange ich denn jetzt tatsächlich an? Also wie, wenn ich jetzt an dem Punkt bin und ich stehe zum Beispiel am Wasserrand, wie wage ich dann tatsächlich den Schritt und springe einfach mal rein und fange dann auch an und sage nicht, okay, ich überlege mir doch nochmal was anderes.
Genau so. Ja, also du springst einfach los. Ja, das ist eine Sache, die mich wirklich stört in dieser Welt, ist, dass es dieses unglaubliche Überverkomplizieren. Ja, wir brauchen für alles Daten. Ja, wir wollen alles verstehen. Wir wollen jegliches potenzielle Risiko ausräumen. Ja, und während ich da stehe, an dieser Klippe, die du beschreibst, mit meinem iPad, und irgendwelche DeepMind-Algorithmen mit Daten, die ich aus der ganzen Welt bekomme, füttere, hast du irgendjemanden, der barfuß an dieser Klippe steht, mit einer zerrissenen Hose reinspringt, losschwimmt. Ja? Und dieses Pragmatische in vernünftigen Dosen, ja? Dieses Ignorieren der Realität in vernünftige Dosen, das ist genau der Unterschied. Ne? Eben nicht stehen zu bleiben, nicht zu viel nachzudenken, ja? Schon selbstreflektiert zu sein, ja? Aber dieses Überverkomplizieren ist wirklich, wirklich herausfordernd, weil Pragmatismus im Unternehmertum wirklich wichtig ist. Wenn du mal bei einem Dinner bist und 10 nicht angestellte CEOs, ja, sondern wirklich 10 self-made Unternehmer hast, ja, und fragst sie, was war euer Plan? Ja, da wirst du merken, die sind alle irgendwie reingestolpert und learn as you go. Ja, dieser Pragmatismus ist unglaublich wichtig.
Ja, wahrscheinlich auch ein Grund, wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen zu dem Thema Innovation, warum sind große Unternehmen, die ja eigentlich genug Ressourcen haben, um auch Innovationen voranzutreiben, warum trauen die sich nicht? Das oft, oder ist mir auch schon oft begegnet, dass dann gesagt wird, ja, lass doch erstmal jemand anderen das ausprobieren, ob das funktioniert, und dann können wir es ja immer noch quasi nachbauen und nachmachen, sozusagen. Und dann mit unseren Ressourcen den einfach doch nochmal irgendwie überholen. Manchmal klappt das dann vielleicht noch, aber manchmal ist es natürlich dann auch zu spät und derjenige mit der zerrissenen Schwimmhose, wie du sagtest, der hat sich vielleicht zwischendurch einen Neoprenanzug, einen Schwimmeranzug gebastelt und ist dann auch genauso schnell unterwegs. Warst du schon immer mutig in dem Motto, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt einfach mal an und mal gucken, was passiert? Oder gab es irgendwo für dich mal so einen Punkt, wo sich das so geändert hat?
Ich bin nicht mutig, Tillmann. Okay. Ich vielleicht heute ein bisschen selbstbewusster und reflektierter und ja, einfach erfahrener, aber ich bin nicht mutig und ich war auch nie mutig. Ja. Aber ich war immer neugierig und ich bin auch jetzt neugierig. Ja. Eine Neugier ist eigentlich eine ganz interessante Charaktereigenschaft, weil wenn du jetzt als Kind dich zurückerinnerst und du stehst vielleicht mal vor einem Wald oder es ist dunkel und du hörst irgendwie Geräusche, du zeltest irgendwo, dann bin ich schon eher der gewesen, der dann rausgeht, um zu schauen, was da ist. Natürlich immer die Hosen voll, ja, weil ich ja nicht mutig bin, aber Neugier hat mich immer angetrieben und ich habe letztes Mal einen schönen Satz gelesen, der Schlüssel zur Langlebigkeit ist es, ein Workaholic zu sein. Und ich glaube, dass es sehr dabei hilft, ein Workaholic zu werden, der ich glaube ich schon auch bin, und zwar sehr, sehr gerne, wenn du neugierig bist. Aber es gibt so viel zu entdecken da draußen, so viel zu widerlegen. Da kommt vielleicht auch der Forscher so ein bisschen raus und sagt, Mensch, was gibt's denn da noch? Also von daher mutig nein, neugierig ja.
Geht so ein bisschen schon auch auf meine Frage oder beantwortet quasi schon auch eine andere Frage, die ich auch so hatte. Du hast ja deine Unternehmen auch teilweise auch verkauft, recht erfolgreich, über 100 Millionen, beziehungsweise jetzt vor kurzem Relayer für 300 Millionen. Warum nicht aufhören? Ist vielleicht auch eine Frage, die natürlich dann aber auch die kommt jetzt nicht von mir direkt, so nach dem Motto, du hast doch schon alles, warum jetzt nicht einfach? Aber die ist, glaube ich, eine Frage, die vielen einfach, die sich viele auch fragen, weil es ja dieses falsche Bild auch gibt vom Unternehmertum. Ich arbeite jetzt mal für 5 Jahre und dann mache ich irgendwie für 20 Millionen Exit und dann kann ich mit 35 in Rente gehen und lasse es mir irgendwie gut gehen. Bei dir sind ja so nochmal ganz andere Sphären. Was treibt dich, also du hast schon gesagt, der Schmerz treibt dich an, aber warum geht es für dich jetzt noch weiter? Du hast gerade gesagt, Neugierde. Und also was ist so, um auch in deiner Sprache nochmal zu sprechen, auf dem Buchcover ist ja auch ein Berg zu sehen und das Bergsteigen ist ja auch ein Hobby von dir. Was ist so das Gipfelkreuz, was du noch erreichen willst?
Das ist eine sehr relevante Frage, die ich mir in den letzten paar Monaten wirklich intensiv gestellt habe. Also Retirement, in Rente gehen, war niemals eine Option für mich. Ob ich operativ jemals wieder was machen werde, weiß ich nicht. Das heißt, wenn du irgendwann mal, also das Führen von Hunderten oder von Tausenden Mitarbeitern ist interessant, ja, aber das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Kann ich es machen? Vielleicht, ja. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, wo ist mein nächstes operatives Thema? Ja? Weil das meine Neugier nicht befriedigt, sondern was mich wesentlich mehr antreibt, sind große Probleme zurzeit. Ne? Und wie kann ich, ohne dass ich das irgendwie altruistisch meine oder dass ich in die Gefahr laufe, ideologisch verstanden zu werden, immer in der Kombination mit einem ökonomisch gut funktionierenden Geschäftsmodell. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Problemen. Das ist was mich wirklich antreibt. Na, kann Unternehmertum zu ganz, ganz großen gesellschaftlichen Fragen Antworten liefern? Ernährung, Klimawandel, Energie, das sind Sachen, die mich unglaublich umtreiben. Gesundheit, da will ich einfach sehen, ob wir da was machen können. Und zum Zweiten schwingt bei mir eine gewisse Verantwortung mit. Ich bin so gesegnet auf dieser Reise gewesen, dass ich da auch viel zurückgeben mag. Und das gibt mir auch sehr, sehr viel, wenn ich die nächste Generation an Gründerinnen und Gründern anstupsen darf, ihnen gute Impulse gebe. Das ist schon auch ein wahnsinnig erhebendes fast Gefühl. Also das treibt mich schon sehr an. Geld ist es überhaupt nicht. Also das ist, ich finde auch, interessanterweise ist es nur in Deutschland der Fall, dass Interviewfragen speziell von großen Magazinen immer die sind, wie ist es, reich zu sein? Oder warum nicht aufhören? Ja, und ich habe mir diese Frage nie gestellt, weil es ist, ich sehe das Geld als eigentlich sind es für mich zwei Themen. Das eine ist, es ist eine verlängerte Werkbank, meine Neugier zu befriedigen. Ich darf jetzt in Energiesachen machen, in Ernährung, in Construction und darf da schauen, ob ich dort unternehmerisch erfolgreich sein kann. Und zum Zweiten ist es eine Currency of Appreciation, würde ich das jetzt im Anglizismus umschreiben, also eine Währung der Wertschätzung. Also je mehr du bekommst, desto mehr ist es im Markt wert. Ja, und das ist eigentlich das, was das für mich bedeutet. Der monetäre Gegenwert war am Anfang wichtig, ja, in den ersten Jahren, aber jetzt treibt es mich überhaupt nicht mehr an. Also der Hunger und die Neugier treibt mich an und auch Selbstzweifel noch. Ne? Oder dass ich mir das noch beweisen kann. Ne? Jetzt habe ich ja Security gemacht, dann habe ich Energie gemacht, dann habe ich Technologie gemacht, jetzt mache ich wieder Energie und Ernährung und Bau. Ne? Kann ich eine Hotelfirma haben? Kann ich ein Lebensmittelunternehmen machen? Ja, wenn ja, wie groß kann ich das machen? Habe ein IPO gemacht vor ein paar Wochen. Mhm. Kann ich so Sachen machen? Ja? Und das ist das, was mich antreibt.
Ja, und das sind ja an sich auch immer ganz viele weitere Sprünge ins kalte Wasser letztendlich. Wenn du sagst, okay, nochmal Ernährungsbranche, was ganz anderes. Du kommst ja eher aus der Technologie-Ecke oder in Construction, Immobilien, Hotels. Einfach sich quasi neue Gefilde wagen, um dann auch entsprechend wachsen zu können und sich weiterentwickeln zu können. Und das Skillset sozusagen zu erweitern.
Genau.
Auf deinem Cover ist ja das Matterhorn auch zu sehen. Gibt es dazu eine Story? Warst du schon auf dem Matterhorn oder ist das noch ein Ziel von dir?
Ne, war ich schon. Ich war auf den, also ich bin mindestens, also letztes Jahr war ich 50 Mal im Jahr auf einem Berg. Dieses Jahr will ich es noch mehr schaffen. Also bin da, mehr ist ein bisschen mehr als ein Hobby. Und hol mir dort sehr, sehr viel Inspiration. Also es gibt, zu deiner Frage, gibt es eine Geschichte zum Bergsteigen? Nein. Aber vielleicht sind fast alle meine unternehmerischen Geschichten in irgendeiner Art und Weise mit dem Bergsteigen assoziiert, weil nur dort habe ich quasi die Freiheit, dass ich die Inspiration bekomme, um die Kreativität, die sie auch braucht, dann zu finden. Und nur dort bin ich so weit weg von Geräuschen, die mich ablenken, dass ich da wirklich die auch mentale Freiheit habe, für die spannenden Fragen die richtigen Antworten zu finden.
Ja, also laufen, joggen gehen, da kommen ja auch die besten Ideen. Bergwandern geht natürlich nur, wenn man auch in der Nähe von den Bergen wohnt, wie in München zum Beispiel. Ist das natürlich noch viel schöner mit einer schöneren Umgebung. Ja, definitiv eine gute Gelegenheit, um einfach in dieses meditative, teilweise ja auch Status zu kommen vom Kopf her. Um einfach den Gedanken freien Lauf mal zu lassen. Josef, wir sind am Ende angelangt vom Interview. Vielen Dank für deine Einblicke. Gibt es noch einen letzten Rat, den du den Hörern mit auf den Weg geben kannst zum Thema etwas anfangen und ins kalte Wasser springen?
Nein, vielleicht so ein bisschen den Tenor des Gesprächs, für das ich mich sehr bedanke, folgend einfach sei pragmatisch. Das, glaube ich, wär mein Rat. Seid pragmatisch.
Perfekt. Ansonsten findet man dich auf LinkedIn, hast du gerade schon gesagt. Da gibt es natürlich, ist schwierig, dich zu erreichen mit 200, 300 Nachrichten am Tag. Aber da kann man verfolgen, was du so machst. Bist ja jetzt im Bereich mit deinem Spec und Tado, ne, die ja auch dazu gehören, im Bereich Klima unterwegs. Ansonsten, wie gesagt, kann ich nur das Buch Follow the Pain ans Herz legen. Da gibt es noch viel mehr Einblicke in die Reise von dir, aber auch entsprechend noch ein bisschen im Detail noch mehr zum Kung Fu.
Klasse. Vielen lieben Dank, Tillmann. Danke für die Zeit und hab das Gespräch sehr genossen.
Danke dir. Das war's für diese Woche mit dem Podcast. Falls es dir gefallen hat oder du was mitnehmen konntest aus dem Gespräch mit Josef, dann lass doch gerne nochmal eine Bewertung bei Spotify da. Geht auch ganz schnell. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder mit dem nächsten Gespräch. Bis dahin, bleib gesund und spring vor allem rein ins kalte Wasser.